Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Der tschechische Präsident Václav Klaus wird nicht mit der tschechischen Delegation zu der Regierungskonferenz nach Rom reisen. Dies sagte Klaus heute nach Verhandlungen mit der Regierung, bei denen er mit den Ministern über das Mandat debattiert hat, mit dem die Delegation in Rom Tschechien vertreten wird. Angesichts der kurzen Zeit, die Klaus in Rom gehabt hätte, hätte er beschlossen, dass der tschechische Premier den Standpunkt der Tschechischen Republik alleine vortragen solle. Es ist bekannt, dass der Präsident und die tschechische Regierung in Fragen der EU-Integration unterschiedliche Meinungen vertreten. Der konservative Politiker Klaus gilt eher als EU-Skeptiker und Gegner einer solchen Verfassung. Der sozialdemokratische Regierungschef Spidler hingegen befürwortet eine weitere Integration der europäischen Strukturen. Das tschechische Kabinett hat sich heute nach Worten von Premier Wladimir Spidla darauf geeinigt, welche Änderungen es im Entwurf der EU-Verfassung versuchen wird durchzusetzen. Der Premierminister erklärte, die Regierung halte es unter anderem für notwendig, die Übertragungen der Kompetenzen auf nationaler Ebene zu ratifizieren. Außerdem befürwortet Tschechien, so Spidla, auch einen rotierenden EU-Vorsitz. Die Premiers der vier Visegrad-Länder sind heute im mittelböhmischen Dobříš zusammengekommen, um über den Vorschlag für eine künftige EU-Verfassung zu beraten. Der polnische Premier Leszek Miller ist schon am Dienstag zu bilateralen Verhandlungen nach Tschechien angereist. Die vier Visegrad-Länder, die Tschechische Republik, Ungarn, Polen und die Slowakei, werden im kommenden Jahr die EU beitreten und gehören zu den sogenannten Like-Minded-Ländern, die Vorbehalte zu dem derzeitigen Verfassungsentwurf haben. Einige der Signatare der Charta 77, die Opfer der Operation des kommunistischen Geheimdienstes mit dem Titel Assanatze wurden, haben heute vor dem Gericht ihre Erfahrungen mit der kommunistischen Staatssicherheit SDB geschildert. Das Ziel der erwähnten Operation war es, bestimmte Dissidenten zum Verlassen der Republik zu zwingen. Die Zeugenaussagen über die Schikanen, denen die Dissidenten und ihre Familien ausgestellt wurden, hörte jedoch keiner der 11 hohen kommunistischen Geheimdienstoffiziere, die des Amtsmissbrauchs angeklagt wurden. Der ehemalige Dissident und Herausgeber der Zeitung Necenzurované noviny Petr Cibulka erklärte, dass jeder der Gauner schon 13 Jahre lang im Gefängnis sitzen sollte. Er betonte, diese Männer hätten hunderttausende unschuldige Personen auf dem Gewissen. Es sei lächerlich, dass sie heute nur wegen Verfolgung einiger Dissidenten vor Gericht gestellt worden seien. Der Kampf gegen die Korruption, eine wirksame Steuererhebung und die Durchsetzung des Rechtes stellen die Prioritäten dar, auf die sich der voraussichtliche neue US-Botschafter in Tschechien, William Kabanis, konzentrieren möchte. US-Präsident George Bush will Kabanis, der gestern vor dem Auswärtigen Ausschuss des US-Senats sprach, in der nächsten Zeit zum Botschafter ernennen. Der Vorsitzende des Ausschusses Richard Lager, der die Anhörung eröffnete, bezeichnete die Tschechische Republik als einen guten Verbündeten im Kampf gegen den Terrorismus und beim Wiederaufbau des Iraks. Dieselbe Meinung brachte auch Kabanis zum Ausdruck. Er betonte in seiner dem Senatsausschuss vorgelegten Erklärung, dass Tschechien ohne Zögern auf den Antrag um Hilfe und Unterstützung für den Irak geantwortet habe. Die Unterzeichnung von 2 bilateralen Abkommen und eine neue Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist das Hauptziel des zweiten Besuches des tschechischen Premiers Wladimir Spidla in der Türkei. Es handelt sich um die erste offizielle Reise eines tschechischen Premiers in dieses NATO-Mitgliedsland, das den EU-Beitritt anstrebt. In die Türkei wird Spidla heute Abend reisen. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung begleitet Sie nun Lothar Martin.
Tagesecho.
Herzlich willkommen zum ersten aktuellen Tagesecho von Radio Prag im Monat Oktober. Und dieser neue Monat hält in Tschechien auch gleich wieder einige Veränderungen bereit. In erster Linie preisliche, über die wir Sie gleich zum Auftakt unserer heutigen Sendung informieren wollen. Des Weiteren hören Sie doch auch Beiträge zu folgenden Themen. Das 7. Feldlazarett der tschechischen Armee, das zurzeit im südirakischen Basra stationiert ist, sieht sich ersten Provokationen islamistischer Führer aus dieser Region ausgesetzt. Und die Migration der Roma. In Tschechien hat man nicht nur mit dem Exodus gen Westen, sondern auch mit der Zuwanderung aus dem Osten zu kämpfen. Dies und mehr sowie unseren Sportreport hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. In Tschechien müssen sich die hier lebenden Bürger in der Regel nicht nur jährlich, sondern mitunter vierteljährlich auf sich verändernde Preise und Tarife einstellen. Das war auch wieder am Mittwoch, dem 1. Oktober so. Zunächst die erfreulichen Botschaften. Vor dem bevorstehenden Winter sinken die Tarife für Gas und Elektroenergie doch in ihrer Höhe regional unterschiedlich. Von der durchschnittlichen Senkung des Gaspreises um 3,1% profitieren zum Beispiel am meisten die Einwohner Südmährens, während sich der Preisnachlass in Nordböhmen am geringsten bemerkbar macht. Dennoch, Haushalte, die auch mit Gas heizen, sollten nunmehr bis zu 800 Kronen, ca. 24 Euro jährlich, einsparen. Bei der Elektroenergie können ab sofort außer der Region Südmähren und der Hauptstadt Prag alle Landesteile von der Preissenkung profitieren. Diese bewegt sich, lokal differenziert, zwischen 1,5 und 2,2%. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite hält auch wieder einige Preissteigerungen bereit. So werden zum Beispiel Gruppenfahrten mit dem Zug teurer, falls man nur die Hinfahrt bucht. Kauft man jedoch gleich die Rückfahrt mit hinzu, sieht es schon wieder anders aus. Peter Stjalavski, der Sprecher der tschechischen Eisenbahngesellschaft České dráhy, klärt auf.
Výraznější zvýhodnění potom bude u větších skupin a hlavně pokud pojedou na zpáteční cestu.
Eine spürbare Vergünstigung werden größere Gruppen vor allem dann haben, wenn sie die Rückfahrkarten gleich mitkaufen. Wenn zum Beispiel eine 15-köpfige Gruppe von Pilsen nach Prag fährt, dann bezahlt sie für die alleinige Hinfahrt um die 43 Kronen mehr. Entscheidet sie sich aber, den Zug in beide Richtungen zu benutzen, dann spart sie gegenüber dem vorherigen Tarif ca. 65 Kronen.
Sie rozhodne použít vlak pro oba směry, pak ušetří proti současné situaci 65 Korun.
Teurer werden auch einige Dienstleistungen, insbesondere in bar vorgenommene Geldüberweisungen. Den Grund dafür nennt der Sprecher der tschechischen Post Jan Vančura. Wir wollen, wie die anderen Geldinstitute, auch im Zusammenhang mit der wachsenden Kriminalität erreichen, dass die Bargeldzahlungen auf der Post rückläufig werden. Die Post hat dabei insbesondere das hierzulande SIPO genannte Inkassoverfahren im Auge, über das die Bürger ihre monatlichen Raten für Energie, Zeitung, Rundfunk und Fernsehen begleichen. Für jede Bareinzahlung müssen nunmehr 8 Kronen zusätzlich gelöhnt werden. Aber auch einige Lebensmittel verteuern sich. An erster Stelle sind hier die Eier zu nennen, die jetzt im Durchschnitt rund 3 Kronen kosten werden. Warum? Dazu sagte der Geschäftsführer des Eierproduzenten in Kosický bei Chlumec nad Cidlinou, Peter Semerat. Sobald es in der Welt zu einer Überproduktion an Eiern kommt, dann drängen noch billigere Produkte auch auf unseren Markt und wir sind nicht imstande, uns gegen diese Gefahr zu wehren. Es entsteht dann eine ähnliche Situation wie seinerzeit beim Schweinefleisch. Es ist ganz einfach nicht möglich, dass wir unsere Eier das ganze Jahr über mit Verlust produzieren. Daher ist es uns gelungen, eine gewisse Preiserhöhung auszuhandeln und wir glauben fest daran, dass uns der neue Preis zumindest eine minimale Rentabilität gewährleistet und diese wenigstens bis zum Jahresende anhält. Einer der geistlichen Führer im südirakischen Basra verlangt eine Entschuldigung von den Regierenden der Staaten, die im Irak aktiv sind, für die angebliche Beleidigung des Islams. Die Beleidigung sei ihm zufolge von den Angehörigen des 7. tschechischen Feldlazaretts ausgegangen. Auf den Vorfall vom Dienstag blickt im folgenden Beitrag Dagmar Kebalaber zurück.
Das 7. tschechische Feldlazarett soll laut dieser Anschuldigung in Basra einen Text aus dem Koran überschrieben mit Schimpfausdrücken verbreitet haben. Hinter den Anschuldigungen stünde der Scheich Sabah Zaidi, der in Verbindung mit der radikalen, vom Iran unterstützten Bewegung der Schiiten Mudkadi Sadra steht, kommentierte für den tschechischen Rundfunk die tschechische Botschafterin in Kuwait Jana Hibáškova. Es handelt sich um eine Angelegenheit einer Gruppe, die grundlegend mit allem neuen Geschehen in Irak nicht einverstanden ist. Diese Gruppe ist gegen Befreiung, gegen Demokratisierung und im Grunde will sie die islamische Revolution. Der Befehlsstab der tschechischen Armee hat die Anschuldigung zurückgewiesen und die Angelegenheit als Provokation bezeichnet. Die offiziellen Vertreter des Iraks haben sich von den Aussagen des Geistlichen distanziert. Mit der Tätigkeit des tschechischen Feldlazaretts hingegen seien die Briten im Irak sehr zufrieden. Hierzu eine Bewertung vom Oberst Mojmir Mrva, der sich darüber für Radio Prag am vergangenen Wochenende in Basra geäußert hat.
Předběžných závěrů dá se říct, že podle hodnocení jak místního iráckého obyvatelstva.
Der Bewertung der hiesigen Bevölkerung als auch dem Leiter der multinationalen Einheit South East zufolge wurde unser Wirken hier als positiv eingestuft. Die tschechische Armee genießt hier im Irak ein hohes Ansehen.
Daher wird der tschechische Verteidigungsminister Miroslav Kostelka um eine Verlängerung des Mandats ansuchen. Kostelka geht davon aus, dass die Militärpolizei auch im nächsten Jahr im Irak bleiben wird. In Tschechien hat es vereinzelt auch Stimmen gegeben, nach denen das siebte Feldlazarett zu wenig ausgelastet ist. Hierzu entgegnete Verteidigungsminister Kostelka folgendermaßen.
Ja, s těmito závěry absolut nesouhlasím, protože
damit stimme ich überhaupt nicht überein. Fast 7000 Eingriffe in nicht einmal einem halben Jahr ist ein riesiges Stück an geleisteter Arbeit. Die Migration der Roma. Ein Problem, über das in den letzten Jahren vor allem im Zusammenhang mit dem Exodus der tschechischen Roma nach Westen berichtet wurde. Doch die Tschechische Republik ist auch ein Zielland der wandernden Roma, und zwar der aus der Slowakei. Marketa Maurova berichtet.
Eine gemeinsame tschechisch-slowakische Kommission wird sich künftig mit der Migration der slowakischen Roma nach Tschechien befassen. Auf ihre Konstituierung haben sich die Vizepremiers der beiden Länder an diesem Dienstag geeinigt. Wie sich das Leben der Roma in der Slowakei von dem in Tschechien unterscheidet, darüber informiert Roman Krištof von der Internationalen Organisation für Migration.
Phänomen, který u nás není, jsou slovenské, respektive romské osady.
Ein Phänomen, das es in Tschechien nicht gibt, sind die Roma-Kolonien in der Slowakei. Es handelt sich um Dorfkolonien, von denen manche ziemlich entsetzlich aussehen, mit Karten bzw. Häusern aus ungebrannten Ziegeln, meistens ohne Strom und Trinkwasser. In solchen Gemeinden leben etwa 140.000 slowakische Roma. Eine solche Lage herrscht in der tschechischen Republik doch eher nicht.
Nach Untersuchungen der Internationalen Organisation für Migration halten sich gegenwärtig an die 10.000 slowakische Roma auf tschechischem Gebiet auf. Die Möglichkeiten für die Festlegung der genauen Zahl sind jedoch beschränkt. Der tschechische Vizepremier Petr Mareš dazu.
Wir bewegen uns auf diesem Feld natürlich ziemlich unsicher, denn die standardgemäßen statistischen Angaben können uns nicht besonders helfen. Der letzten Volkszählung zufolge haben wir in der tschechischen Republik im Grunde keine Roma-Bürger. Das bedeutet, dass wir andere Wege suchen müssen. Ich will jedoch versichern, dass es dabei in keinem Fall zu Menschenrechtsverletzungen kommen wird.
Die Lage erfordere keineswegs außerordentliche Schritte, wie etwa eine Verschärfung der Regeln für den Grenzverkehr, der sehr liberal ist, betont Mareš. Nach den Ursachen der Roma-Migration fragte Radio Prag den slowakischen Vizepremier Pál Čáky. Trägt die Reform der öffentlichen Finanzen in der Slowakei daran Schuld?
Diese scheint nicht die Hauptursache zu sein. Es gibt dort eher andere Aspekte wie die Nutzung bestimmter Möglichkeiten in der Tschechischen Republik. Dies ist gerade das Feld, auf dem wir zusammenarbeiten müssen, um diese Motivation zu beseitigen. Wir haben vor 2 Jahren ein ähnliches Problem mit Belgien und den nordischen Staaten gehabt und es gelang uns, diesen Prozess zu begrenzen. Ich bin überzeugt, dass ähnliche Schritte auch hinsichtlich der tschechischen Republik ihre Früchte bringen werden. Vierzehn Jahre nach der politischen Wende hat am Montag der bislang größte Prozess gegen ehemalige Hoffunktionäre des kommunistischen Geheimdienstes STB begonnen. Die 11 Angeklagten werden beschuldigt, sich seit Ende der 70er Jahre an der Schikane von Dissidenten beteiligt zu haben, Silja Schultheiß berichtet.
Die sogenannte Aktion Asanace, die massivste Attacke des damaligen Regimes gegen die Signatare der Charta 77, wurde 1977 Kraft eines geheimen Befehls von dem damaligen tschechoslowakischen Innenminister Jaromír Obzina angeordnet. Durch sie wurden letztlich 14 Dissidenten dazu genötigt, einen Ausreiseantrag zu stellen und die Tschechoslowakei zu verlassen. Obzina selbst wurde Ende 2001 in einem gesonderten Prozess vor Gericht gestellt, aufgrund seines Todes im Januar dieses Jahres jedoch nicht mehr verurteilt. Seit Montag nun stehen in Prag 11 ehemalige Bezirksleiter der kommunistischen Staatssicherheit STB vor Gericht. Begonnen hat die gerichtliche Verfolgung der Aktion Asanace jedoch bereits früher, erinnert der Sprecher des Amtes zur Dokumentation und Untersuchung der Verbrechen des Kommunismus Jan Sirp.
Asanace začala někdy v 96. dělat, tak to bylo
Zu Beginn der juristischen Auseinandersetzung mit der Aktion Asanadze im Jahr 1996 waren ursprünglich 26 Personen angeklagt. In der Folge wurden einige von ihnen jedoch wegen Verjährung und Ähnlichem freigesprochen.
Unschuldig fühlen sich auch die seit Montag vor Gericht stehenden 11 Funktionäre. Die Verteidigung von Wladimir Krejcik, ehemaliger STB-Chef im Bezirk Hradec-Králové Königgrätz, führte etwa zur Entlastung ihres Mandanten an, wenn dieser seinerzeit den Befehl des damaligen Innenministers Jaromír Obzina verweigert hätte, hätte ihm Strafverfolgung wegen Sabotage gedroht. Eine Behauptung, die Staatsanwältin Jana Herzigova zurückweist. Auch unter dem totalitären Regime hätte jeder Polizeibeamte den Befehl seines Vorgesetzten verweigern können. Das habe bereits damals gegolten, so Herzigova. Wenn der Betreffende dem Gesetz nicht hätte nachkommen wollen, es aber nicht direkt abgelehnt hätte, hatte er die Möglichkeit, zum Beispiel auf sein Amt zu verzichten oder aus dem Dienstverhältnis auszuscheiden. Der ehemalige Chef der nordböhmischen Geheimpolizei, Zdeněk Hanák, begründete seine angebliche Unschuld damit, dass es sich bei der Aktion Asanadze um ein gesamtstaatliches Projekt gehandelt habe, das von der Zentrale aus angeordnet wurde. Dass er selber dabei auch Befehle gegeben habe, wie ihn die Staatsanwältin anhand eines Dokumentes mit seiner eigenen Unterschrift erinnerte, daran könne er sich nicht mehr erinnern. Wie überhaupt die meisten anderen Angeklagten auch vorgaben, sich an nichts mehr erinnern zu können. Die Dauer des jetzigen Prozesses wird auf einige Wochen anberaumt, erschwert wird er durch die geringe Zahl von Zeugen. Den Angeklagten drohen Haftstrafen zwischen 3 und 8 Jahren. Bereits im vergangenen Jahr waren 4 ehemalige Funktionäre des Innenministeriums für die Beteiligung an der Aktion Asanadze zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.
Und mit diesem Beitrag ist unser Tagesecho für heute auch schon wieder zu Ende. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Sportreport, zu dem wir uns gleich wieder hören werden. Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Der diesjährige Sommer ist definitiv zu Ende, der Winter noch ein Stück entfernt. Es ist Herbst und im Sport bedeutet dies, dass derzeit weder die typischen Sommer- noch Wintersportarten das Sagen haben, sondern in erster Linie die Mannschaftssportarten, die ihre Spielzeiten eben gerade in das Herbst- und Frühjahrsquartal legen. Die weiblichen wie männlichen Volleyballer und Basketballer trugen hierbei im zurückliegenden Monat jeweils ihre Europameisterschaften aus, wobei die tschechischen Basketballspielerinnen von ihrem EM-Championat im griechischen Patras mit einem beachtlichen Erfolg zurückkehrten. In einem nie gekannten Siegeszug zogen sie bis ins Finale ein und erst hier unterlagen sie der russischen Vertretung knapp mit 56-59. Die Silbermedaille war der verdiente Lohn für eine hervorragende Vorbereitung und ein noch besseres Turnier, welches die Damen von Auswahltrainer Jan Bobrovský gespielt haben. Doch dieser großartige und nahezu völlig unerwartete Erfolg der tschechischen Korbjägerinnen soll heute noch nicht das Thema unserer Sendung sein. Ich führe sie vielmehr aufs glatte Eis. Doch wohin genau, das erfahren Sie gleich. Nicht nur in Prag, sondern auch in einigen anderen tschechischen Großstädten bewegt sich einiges in Sachen Spitzensport. Eine hervorragende Adresse für alle Fußballfans ist zum Beispiel inzwischen der FC Slovan Liberec geworden, der in der Saison 2001-2002 zum ersten Male die Landesmeisterschaft gewann und zudem mit dem Vordringen bis ins Viertelfinale des UEFA Cups für Furore sorgte. Und es hat ganz den Anschein, als wenn auch der in Liberec Reichenberg beheimatete Eishockey-Club eine ähnliche Entwicklung vollzieht. Denn was hier gerade in den zurückliegenden 10 Jahren bei dem am 21. August 2000 in HC Bilitikši Liberec umbenannten Verein alles so gelaufen ist, das verdient schon höchste Anerkennung. 1994 war der damals noch HC Stadion Liberec heißende Club mit Hilfe eines großen Sponsors, der vom heutigen Präsidenten Peter Sirovatko geführten Firma Syna, angetreten, um sich aus den Niederungen der drittklassigen zweiten nationalen Liga kontinuierlich nach oben zu arbeiten. Und das ambitionierte Vorhaben gelang. 1995 stieg die Mannschaft in die erste Liga auf, nach der Saison 2001-2002 dann in die oberste Spielklasse des Landes, der sogenannten Extraliga. Welche finanziellen Konsequenzen dieser Aufstieg nach sich zog, dazu sagte mir der Generalmanager des Clubs, Stibor Jech.
Nás my jsme vyšli za posledních asi těch 10 roků nějakýma postupníma krukama až ty druhé ligy přes první ligy.
Wir haben uns in den letzten 10 Jahren Schritt für Schritt nach oben gearbeitet. Wir gelangten aus der zweiten Liga über die erste Liga bis hoch in die Extraliga und jedes Jahr hatten wir uns dabei bestimmte Ziele gesetzt, die wir in der Regel auch erfüllt haben. Wir haben mit einem Budget von 2 Millionen Kronen begonnen und jetzt liegen wir bei einem Saisonbudget von ca. 63 Millionen Kronen. Das heißt, wir haben eine relativ kontinuierliche Entwicklung genommen, zumal auch die Leute im Management ziemlich die gleichen geblieben sind.
Klar, man hat klein begonnen und sich mittlerweile ein viel breiteres Umfeld geschaffen. Der HC Belitikschi, zu Deutsch Eishockey-Club Weiße Tiger, erfreut sich nämlich heute der Unterstützung von bereits 70 bis 80 Sponsoren, von denen ein jährlicher Mindestbetrag von 500.000 Kronen zu entrichten sei, verrät mir Steve Boyer. Doch auf Firmen und Unternehmer allein will man sich in Zukunft nicht verlassen, so der Manager, denn es gelte ebenso, vor allem die Zuschauer und damit auch treue Fans an den Verein zu binden. Doch das sei hierzulande noch ein großes Problem, offeriert mir Steve Boyer.
Ta otázka té návštěvnosti diváků je u nás asi jeden z největších problémů, protože díky tomu.
Die Frage des Besucherzuspruchs ist bei uns ganz sicher eines der größten Probleme, denn aufgrund der Vergangenheit, wo man bei uns so etwas wie Clubtreue und Fanzugehörigkeit nicht wünschte, wo man nicht wollte, dass sich die Menschen hier in größeren Gruppen zusammenfinden, wie das viel früher der Fall war, da hat die oberste Liga auch ohne Probleme vor nur wenigen Zuschauern gespielt. Niemand hatte ein ausgemachtes Interesse daran, dass viele Menschen Sportveranstaltungen besuchen. Heute aber ist es so wie überall auf der Welt. Man setzt auf eine gewisse Vereinstreue. Und so versuchen auch wir, die Zuschauer für uns zu gewinnen. Dass sie mit dem Club leben, stolz auf dessen Trikot sind, dass er ihnen etwas bedeutet. Das Geschehen der nationalen Spitzenligen im Fußball oder im Eishockey sollte sich daher in wirklich größeren Städten abspielen, weil hier ein entsprechendes Umfeld gegeben ist. Zudem müssen Stadien bzw. Hallen entstehen mit Niveau und Komfort. Das gehört heute einfach dazu. All diese Faktoren zusammen gewährleisten ein Spitzenerlebnis, sowohl ein sportliches als auch ein gesellschaftliches.
Um seine Aussage noch zu bekräftigen, schildert Mejech in detaillierter Weise, dass man im kommunistischen Regime insbesondere die Art der Freizeitgestaltung gefördert habe, bei der sich die Menschen am Wochenende auf ihre sogenannten Datschen zurückziehen, dort Gartenarbeit und andere kleinere Tätigkeiten verrichten, um vor allem nicht in die Versuchung zu kommen, sich bei Massenansammlungen wie zum Beispiel Konzert- und Sportveranstaltungen miteinander auszutauschen. Es werde daher noch jede Menge an Aufwand erfordern, die Menschen in ihrer Freizeit auch wieder verstärkt ins Kino, Theater oder ein Stadion zu locken, erklärt mir der Manager. Nichtsdestotrotz sei man bemüht, sich das Umfeld im Dreiländereck zunutze zu machen und dabei auch immer mehr Bürger aus Ostsachsen als Zuschauer für das in Liberec angestrebte Eishockey von Spitzenformat zu gewinnen. Wie dieses aussehen soll, dazu gleich mehr. Jahr für Jahr wollen die Weißen Tiger ihren Kader verstärken, um alsbald ganz oben mitspielen zu können. Wann das sein soll, dazu sagte mir Manager Jech.
Wir wollen innerhalb von 2 Jahren ein Team zusammenstellen, das regelmäßig im Playoff vertreten ist und das versucht, in die Gruppe der 5-6 führenden Mannschaften vorzustoßen, die das Niveau der Extraliga bestimmen. Beim Aufbau eines solchen Kaders gibt es jedoch noch viel Arbeit.
In der Tat, der Auftakt in die neue Saison verlief für die Reichenberger alles andere als zufriedenstellend. Nach 8 Spieltagen liegen sie mit 5 Punkten nur auf dem vorletzten, 13. Platz. Doch der Saisonauftakt wurde bei den Weißen Tigern leider auch überschattet von einem tragischen Ereignis, das die Mannschaft stark mitgenommen hat und ihr Augenmerk nicht voll konzentriert auf das Eishockey richten ließ. Der unerwartete Freitod ihres Mitspielers Pavel Kabert. Der 24 Jahre alt gewordene Stürmer ist vermutlich aus dem Leben geschieden, weil er gesundheitliche Probleme hatte, mit denen er offensichtlich nicht fertig wurde. Es wurde berichtet, dass er seinen zuletzt schlechten Gesundheitszustand, Kabert klagte über Durchfall, Schlaffheit und ständige Kopfschmerzen, mit einer panischen Angst vor Krebs in Verbindung brachte. Die Mannschaft habe von seinen innersten Problemen nichts gewusst. Daher sei sein plötzliches Ableben für die meisten Teamgefährten auch ein Schock gewesen, erzählt mir Trainer Josef Jandatsch und ergänzt.
Die Situation war für uns sehr schwierig und ich will nicht sagen, sie ist es noch, denn ich glaube daran, dass wir uns davon so schnell als möglich befreien können und ich denke, dass uns das im Spiel gegen Neumo auch schon ganz gut gelungen ist. Aber dennoch ist es schwer, denn Pavel war nicht nur einer unserer Spieler, sondern in erster Linie auch ein guter Kamerad. Der Verlust eines Kameraden trifft einen immer schwer. Uns aber ganz besonders wegen der Art und Weise, wie er zustande kam. nämlich dass Pavel den Freitod wählte. Er wollte damit anscheinend seine innersten Probleme lösen, über die wir leider nicht Bescheid wussten, und das macht es noch schlimmer. Unser Standpunkt zu dieser entstandenen Situation ist aber inzwischen der, dass wir schon nicht mehr darüber sprechen wollen, denn wenn wir uns immer wieder damit beschäftigen, dann kehren die Gedanken an dieses traurige Ereignis stets zurück, was uns davon abhält, gutes und erfolgreiches Eishockey zu spielen.
Jawohl, dieser Schock saß tief und hatte die weißen Tiger zuletzt stark verunsichert. Doch die Blicke sind inzwischen wieder nach vorn gerichtet. Auch bei Verteidiger Jaroslav Nedbet, einem gebürtigen Reichenberger, der nach 16 Jahren, in denen er vorrangig für den tschechischen Spitzenklub Sparta Prag spielte, in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist. Was hat sich seitdem hier geändert, wollte ich von ihm wissen.
Co se změnilo? No tak byl jsem 16 let pryč, tak 16 let jsem se někde...
Was sich geändert hat? Nun, ich war 16 Jahre weg. 16 Jahre, in denen ich woanders in der Republik und in der Welt Eishockey gespielt habe. Jetzt bin ich zurückgekommen und das Stadion steht immer noch. Das ist gut so, aber zudem baut man bereits eine neue, moderne Arena und mit ihrer Einweihung in 2 Jahren wird es, so denke ich, noch besser. Wir freuen uns schon alle darauf.
Na denn, auch Sie, liebe Sportfreunde, die zudem das Eishockeyspiel mögen, dürfen sich schon jetzt darauf freuen. Und mit diesen rosigen Aussichten sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Sportreports angelangt. Tschüss und wenn's beliebt, auf ein Wiedersehen in 14 Tagen. Und hiermit darf ich mich nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen der gesamten Redaktion für Ihre Aufmerksamkeit an der heutigen Sendung bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann schalten Sie doch wieder ein auf den Wellen von Radio Prag, die Sie jeden Tag um die gewohnte Sendezeit hören können.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytí